Dank. Ich wollte schon sagen, liebe Prisma Boys, heute ist irgendwie so eine richtige Männerband am Start. Vielen Dank euch, dass ihr uns mit reingenommen habt. Guten Morgen. Schön, euch zu sehen. Ich freue mich total, dass wir draußen sind und ich glaube, es könnte wirklich nicht arg viel besser sein, oder? Von der Temperatur, vom Wetter, vom Schatten. Wer will, kann in die Sonne, wer will, kann in den Schatten. Ich finde es richtig genial. Ganz herzliches Willkommen auch an alle Kinder. Wir freuen uns total, dass ihr da seid. Und wenn ihr möchtet, dürft ihr gerne zu Beate oder zu Annette und zu Damaris. Die haben was vorbereitet für euch. Und ihr dürft gerne mit denen in den Kindergottesdienst gehen. Wir sehen uns dann heute Nachmittag wieder. Nein, Spaß. Ich steige mit einer kleinen Geschichte bzw. mit einem Erlebnis von letzter Woche ein, um euch ein bisschen zu erklären, worum es heute in dieser Predigt geht. Mein Sohn Leonard ist 7 Jahre alt geworden am Dienstag. Und wenn er sich so noch ein bisschen erinnert, Dienstag war wirklich so mit der allerheißeste Tag. Es war unglaublich schwül und heiß und natürlich hatten wir auf Dienstagnachmittag den Kindergeburtstag geplant. Und so haben wir uns also versammelt, Dienstagnachmittag, Leonard mit seinen 6, 7 Jungs und noch ein Freund war dabei und wir trafen uns irgendwo draußen in Heimerdingen auf dem Feld. Und das Thema des Geburtstages, das er sich gewünscht hatte, war Überlebenstraining. Ist natürlich wichtig für einen 7-Jährigen, dass man weiß, wie man überlebt. Und dementsprechend haben wir uns ein paar Aufgaben überlegt und klettern und sie mussten einen Unterschlupf bauen und Slackline und eine Schatzsuche natürlich. Und alles lief eben auf diese Schatzsuche hinaus, die dann am Ende ihnen zur Verfügung gestellt wurde anhand einer Karte. Und wenn sie die verschiedenen Stationen gelöst hatten, dann haben sie immer so ein kleines Teil für die Schatzkarte bekommen. Und das war dann so das Spannende, dass sie am Ende eben die Schatzkarte komplett hatten und dann loslaufen konnten. Und das seht ihr hier, das ist der Schatzweg, euer Weg zum Schatz. Und da heißt es erstmal dann, richtet euren Kompass aus. Da mussten sie ihren Kompass ausrichten und dann lauft 60 Schritte Richtung Norden, lauft 20 Schritte Richtung Westen, lauft rechts runter bis zum Weg, lauft rechts bis zur gelben Markierung. Und das war total interessant. Ich habe den Jungs gesagt, wonach sie suchen sollen. Eine gelbe Markierung mitten im Wald. Wer von euch war so in letzter Zeit irgendwann mal im Wald? Ja, einige, das ist was ganz Deutsches, dass man in den Wald geht. Habt ihr da bewusst nach gelben Markierungen Ausschau gehalten? Nee, oder? Hab ich auch noch gar nie in meinem Leben. Aber für diese Schatzsuche wusste ich, die brauchen diese gelbe Markierung. Das hing zufällig eben an einem Baum von einem Förster, der hatte irgendwas gelb markiert. Und dann wusste ich, das nehme ich, da können die sich dann sortieren und den Schatz finden. Und weil ich ihnen gesagt habe, wonach sie suchen sollen, nach einer gelben Markierung, haben die plötzlich alles andere im Wald ausgeblendet und waren total fokussiert darauf, etwas Gelbes zu finden. Und das Spannende war, weil sie danach gesucht haben, haben sie es auch gefunden. Hätten sie nicht nach der gelben Markierung gesucht, wäre ich mir 100% sicher, hätten sie sie auch gar nicht bemerkt. Wonach wir suchen, bestimmt, was wir finden. Wonach wir suchen, bestimmt, was wir finden. Darum geht es heute in dieser Predigt, ums Suchen und ums Finden. Es geht um die Frage, wonach suchen wir eigentlich? Jesus hat in Matthäus 7 gesagt, wer sucht, der wird finden. Aber die Frage ist, wonach suchen wir? Heute ist so ein bisschen der letzte Teil einer etwas längeren Reihe, der 5. Teil. Wir haben 5 Predigten uns jetzt immer wieder mit dem Philipperbrief beschäftigt. Heute ist der Abschluss dieser Reihe. Wir haben über Dankbarkeit nachgedacht und dann, wie diese Dankbarkeit mit dem Frieden Gottes zusammenhängt. Dann vorletzte Woche haben wir über Philipper 4,8, wo es um unsere Gedanken geht, nachgedacht. Und letzte Woche hier um alles, was wahr ist und haben überlegt, wie ist dieser Vers zu verstehen, dass wir darüber nachdenken. Und heute ist so der letzte Teil. Ganz praktisch, die Fokussierung ist, dass wir überlegen, wie funktioniert Nachfolge praktisch? Wie funktioniert unser christliches Leben, unser Glaube eigentlich in unserem Alltag? Und das ist ganz eng damit verbunden, meines Erachtens, wonach wir eigentlich suchen. Und deshalb habe ich 3 Punkte für euch mitgebracht. Erstens, wonach suchst du in deinem Kopf? Zweitens, wonach suchst du bei anderen Menschen? Und drittens, wonach sucht eigentlich Gott bei dir? Habt ihr Bock drauf, euch da ein bisschen mit reinzugeben in diese Fragen? Cool, dann machen wir das und ich bete noch zu Beginn und dann schauen wir, wo Gott uns hinführt. Vater, ich danke dir, dass du hier bist und dass wir dir begegnen dürfen an diesem Morgen. Ich danke dir für den herrlichen Ort und ich danke dir, dass du was vorbereitet hast. Und du weißt, wie wir jetzt hier sitzen mit allen Gedanken, die uns im Kopf rumschwirren, mit allen Dingen, die wir noch vorhaben heute. Und ich bitte dich, dass du uns jetzt ausrichtest auf dich. Dass wir wirklich von dir hören und von dir empfangen. Jesus, ich danke dir, dass du uns kennst, dass du weißt, wie wir sind und was wir brauchen. Und ich bitte dich, dass du uns begegnest. Amen. Okay, also wir machen wieder Philipper 4,8 und knüpfen da an und stellen uns die Frage nach dem Suchen und dem Finden. Ich lese den Vers nochmal vor. Hier heißt es, Philipperbrief, Paulus schreibt an diese Gemeinde, eine römische Kolonie vor ungefähr 2000 Jahren, Vers 8. Zu guter Letzt, Geschwister, alles was wahr, alles was nobel, alles was gerecht, alles was rein, alles was liebenswert, alles was bewunderungswürdig ist, was Tugend heißt und lobenswert ist, darüber denkt nach. Alles was wahr, alles was nobel, alles was gerecht, alles was rein, alles was liebenswert, alles was bewunderungswürdig ist, was Tugend heißt und lobenswert ist, darüber denkt nach. Und wir haben letzte Woche darüber nachgedacht, das gießt, damit beschäftigt euch, das bewegt innerlich, diese Dinge. Paulus gibt uns hier einen Denkauftrag, worüber wir nachdenken sollen, richtig? Jetzt aber das Spannende, darüber kannst du ja nur nachdenken, wenn du diese Dinge auch in deinem Leben findest, oder? Er sagt, wir sollen darüber nachdenken, was rein ist, was gerecht ist, was nobel ist. Und damit gibt er uns eigentlich zunächst mal einen Suchauftrag, nämlich nach diesen Dingen zu suchen in unserem Kopf. Oder wüsstest du sofort, dir fallen ganz viele Dinge ein, alles was wahr ist, alles was nobel, alles was bewunderungswürdig, fallen dir da gleich ganz viele Sachen ein? Oder hast du das Gefühl, da musst du eigentlich erstmal suchen? Da musst du eigentlich erstmal gucken, finde ich was in meinem Kopf, in meiner Gedankenwelt, etwas, das wahr ist, das gerecht ist, das liebenswürdig ist. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, dass wir das checken, dass Paulus uns mit diesem Vers einen Suchauftrag gibt. So wie ich den Jungs hier einen Suchauftrag gegeben habe, schaut nach der gelben Markierung, sagt er, schaut mal in eurem Kopf nach Dingen, die wahr sind, nobel, gerecht, rein, liebenswert, bewunderungswürdig. Warum glaube ich, dass das wichtig ist? Ich habe vor ein paar Monaten kam ein Mann nach dem Gottesdienst auf mich zu, war nicht hier, war in einer anderen Gemeinde, und erzählte mir so ein bisschen, dass es ihm gerade richtig schlecht geht. Er hat eine Trennung hinter sich und alles ist blöd in seinem Leben. Finanzielle Probleme, körperlich geht es ihm nicht gut und er hat einfach 20 Minuten erzählt, was alles schlecht ist. Und seine feste Meinung war, in seinem Leben läuft gerade gar nichts. Kennt ihr dieses Gefühl? Manchmal? Es ist alles schlecht. Jetzt ist spannend, wenn ich diesem Mann den Vers gebe, dass er alles, was gerecht, alles, was rein, alles, was liebenswürdig ist, bedenken soll, was würde der mir sagen? Würde mir sagen, da gibt es nichts gerade in meinem Leben. Und damit ist dann eine spannende Frage. Er erzählt mir, in meinem Leben finde ich gerade nichts, was nobel ist und was wahr und was bewunderungswürdig ist. Und jetzt die Frage, hat er recht oder hat Paulus recht? Dass es eine Frage ist, danach zu suchen. Was glaubt ihr? Paulus ist der Meinung, und er schreibt es aus einem Gefängnis, dass egal in welcher Situation wir sind, wir Dinge finden können in unserem Leben, die wahr, die gerecht und die bewunderungswürdig und die nobel sind. Es ist nur eine Frage, ob wir sie suchen. Und das war dann genau das, was ich ihm versucht habe, ein bisschen abzuverlangen, dass wir gemeinsam, er wusste ja schon alles, was negativ ist, das war nicht die Frage, sondern die große Frage war, findet er, wenn er sucht, nach diesen Dingen, die Paulus hier nennt? Und dann haben wir uns ein bisschen damit beschäftigt und dann sind ihm doch tatsächlich Dinge eingefallen, die gerade liebenswürdig sind in seinem Leben. Und zwar hatte er eine Tante und er hat gesagt, also wenn jemand gerade für mich da ist, dann ist es diese Tante. Die meldet sich die ganze Zeit, die kümmert sich um mich, die schaut, dass ich zum Arzt komme. Und plötzlich hat er gemerkt, wenn ich danach suche, dann finde ich plötzlich in meinem Kopf Dinge, die liebenswürdig sind, obwohl ich eigentlich dachte, alles ist gerade schlecht. Deshalb die große Frage, wonach suchst du in deinem Kopf? Danke, Christoph. Ja, sehr gut. Wonach suchst du in deinem Kopf? Es ist eine aktive Entscheidung, wonach du Ausschau hältst. Ich glaube, dass es für uns herausfordernd ist, weil wenn wir mal zum Beispiel in die Nachrichten gucken, würden wir sagen, die suchen vor allem in der Welt nach den Dingen, die gerecht sind, die nobel sind, die liebenswert sind, die bewunderungswürdig sind. Würde ich sagen? Überhaupt nicht, oder? Nach was suchen die? Was würdest du sagen, nach was suchen die Nachrichten? Nach Negativem? Nach Katastrophen? Nach was? Nach Schlechtem? Könnt ihr noch ein bisschen genauer, was berichten denn die Nachrichten so gerne? Mal ganz praktisch, wenn irgendjemand stirbt, Tod, Mord, ja, sowas. Was noch? Angst, wenn irgendjemand Angst hat. Kriege. Ja? Interessant, die suchen nach diesen Dingen und sie finden sie auch. Die Frage ist, wonach suchst du in deinem Kopf? Ich spreche dir heute Morgen zu, wenn du willst, findest du in deinem Kopf Dinge, die wahr sind, die nobel sind, die gerecht sind, die rein sind, die liebenswert in deinem Leben und du kannst darüber nachdenken. Spannend ist aber, wenn du willst, findest du auch in deinen Gedanken Dinge, die total traurig sind, Dinge, die total schmerzhaft sind, Dinge, die unglaublich negativ sind, Dinge, die schwer sind. Und es ist eine Entscheidung, ob wir danach aktiv suchen, was gerade alles nicht läuft, oder ob wir danach suchen, was gerade gut läuft. Wir suchen immer und wir picken immer Dinge raus, mit denen wir uns beschäftigen. Und Paulus ermutigt uns, nach den Dingen zu suchen, die positiv sind. Keiner dieser Begriffe ist negativ, oder würdet ihr sagen? Das sind positive Dinge. Und manchmal ist es ja so, dass man dann so als Christ vorgeworfen kriegt, ja, das ist ja irgendwie alles nur so positive thinking. Ich glaube, es geht einfach darum, dass Paulus sagt, das Negative ist sowieso so übermächtig, die ganze Zeit um uns rum da, überall, dass unsere Herausforderung eher ist, das zu finden, was positiv ist. Ich erinnere mich noch total gut an eine Situation, wo ich auch, wie dieser Mann, der da auf mich zukam, sehr, sehr gestresst war und das Gefühl hatte, in meinem Leben läuft gerade gar nichts. Und dann saß ich mit einem Kumpel zusammen und der fragte mich, hey, was hast du heute so gemacht? Und ich habe ihm erzählt, was alles blöd ist. Und dann fiel mir aber noch eine Situation ein. Und ich erzählte ihm, hey, ich habe was Witziges erlebt. Es war, als wir in Stuttgart gewohnt haben. Ich hatte im Bus meinen Geldbeutel verloren. Und ihr wisst, wie blöd das ist. Ja? Alles drin, Geld und Ausweise und UB-Ausweis und so weiter. Und nachmittags klingelte es aber dann an der Tür. Und es kamen tatsächlich zwei Jungs, beide so vielleicht Mitte 20, so richtige Cool Jacksons, sehr, sehr heruntergekommen. Und die kamen aber da an meine Tür. Und es waren wirklich die allerletzten, von denen ich das gedacht hätte, dass die einen Geldbeutel finden und zurückbringen. Sie kamen nämlich und sagten, hey, wir haben Geldbeutel gefunden, da stand auf deinem Perso die Adresse drauf und dann noch der Nachname. Wir sind sofort los, hier ist dein Geldbeutel. Und für mich war das etwas, was, wenn man in den Worten von Paulus nachdenkt, etwas, was Tugend heißt, oder? Ist doch eine Tugend. Ist was, was lobenswert ist. Und die Frage ist, suche ich solche Situationen in meinem Kopf und denke darüber nach? Oder suche ich Situationen in meinem Kopf, die gerade richtig, richtig schwierig sind und denke darüber nach? Überleg mal kurz für dich, wozu tendierst du? Wenn du so überlegst, letzte Woche haben wir gesagt, wir denken ungefähr pro Tag 70.000 Gedanken. Würdest du sagen, so mindestens 35.000 sind auf der Paulus-Seite? Wahr, nobel, gerecht, liebenswert, bewunderungswürdig. Oder würdest du eher sagen, ah, bei mir ist eher so 60.000 zu 10.000. 60.000 ist Katastrophe, Mord und Totschlag, Krieg, Euro-Krise, Familienkonflikte. Und dann, während ich bei Prisma bin, ach, da denke ich mal was anderes. Ist ja auch schon gut, ist schon ein Schritt vorwärts. Aber merkst du, das ist eine Frage, wonach du suchst. Wie die Jungs nach der gelben Markierung gesucht haben, wenn du willst, findest du in deinem Kopf Dinge, die wahr sind, die gerecht sind, die nobel sind, die bewunderungswürdig sind. Und wenn du dich dann damit auch noch beschäftigst, ich verspreche dir, dein Leben macht mehr Spaß. Dein Leben fühlt sich einfach schöner an. Aber dich kann niemand dazu zwingen, weil was du denkst, ist deine Entscheidung. Es ist nur was, wo Gott uns reinruft, weil er weiß, er will ein gutes Leben für uns. Wonach suchst du in deinem Kopf? Die zweite Frage, wonach suchst du bei anderen Leuten? Ist spannend, oder? Wenn du anderen Leuten begegnest, vielleicht zum ersten Mal oder schon öfter, du triffst jetzt jemanden nach dem Gottesdienst, scannst du die Person ganz konkret ab und denkst, jetzt finde ich mal bei der Person alles, was nobel ist, alles, was gerecht, alles, was rein ist, alles, was liebenswert ist, alles, was bewunderungswürdig ist. Wenn du das machst, glaubst du, du wirst was finden? Schon, oder? Das ist das Verrückte. Wonach suchst du bei anderen Menschen? Wenn du danach suchst, ganz aktiv, was ist an dieser Person, an diesem Mann, an dieser Frau, an diesem Kind, was ist an diesem Kind lobenswert? Du wirst was finden. Aber du wirst auch andere Dinge finden, wenn du danach suchst, oder? Wenn du danach suchst, was ist an dieser Person richtig anstrengend? Findest du da was? Findet man bei jedem Einzelnen von uns irgendwas, was nervt? Ja? Hat irgendjemand von euch schon mal eine Beziehung gehabt? Ich glaube ja. Wenn du dich darauf fokussierst, was nervt mich schon seit Jahren so richtig an dieser Person? Du findest wunderbar viele gelbe Markierungen, ja? Wenn du danach suchst, was ist an dieser Person unwahrhaftig? Findest du was? Auf jeden Fall, weil wir alle unsere Teile haben, wo wir nicht im reinen Sinn mit bestimmten Dingen in unserem Leben, weil wir in einer gefallenen Schöpfung leben. Und wenn du danach suchst, wirst du das finden. Und deswegen ist es so wichtig und so entscheidend, dass wir uns überlegen, wonach suchen wir bei Menschen. Und ich glaube, Paulus und durch Paulus Worte, Gott sagt uns heute, such doch bei den anderen nach dem, was wahr ist, nach dem, was nobel ist, nach dem, was gerecht ist. Und ich musste sofort, als ich die Predigt vorbereitet habe, an einen Freund von mir denken, weil der ist für mich das absolute Vorbild, wenn es darum geht. Dieser Freund, und ich kann ihn wirklich mit Namen nennen, weil es was sehr Positives ist, heißt Chris Tilling, ein Engländer, kenne ich schon seit 10, 15 Jahren und Theologe, ist gerade auf dem Weg, Professor zu werden, Neues Testament. Und das Spannende ist bei dem, er hat mich so ein bisschen reingebracht in eine bestimmte theologische Tagung, die findet einmal im Jahr in Amerika statt, immer im November, da gehe ich hin und da kommen ungefähr 10.000 Theologen zusammen, das ist die größte Theologenkonferenz weltweit und da werden alle neuen Bücher ausgestellt. Also ihr müsst euch einfach vorstellen, Paradieshimmel, ja, dann habt ihr ungefähr ein Gefühl, wie das ist. Da ist ein Raum, der ist ungefähr vielleicht dreimal so groß wie diese Wiese, die amerikanischen Convention Centers sind riesig und da sind nur Bücher. Himmel, es ist so herrlich. Und alle neuen Veröffentlichungen. Und dann kannst du da rumlaufen. Gut. Und dann gibt es Seminare, dann gibt es Workshops und man lernt sich kennen. Und dieser Chris Tilling, der ist da schon seit vielen Jahren. Und ich habe erst vor vielleicht 8, 9 Jahren damit angefangen, dahin zu gehen. Und das heißt, er kennt sehr, sehr viele Leute. Professoren, andere Theologen. Und jetzt war es so, dass der Chris immer, wenn wir uns dann verabredet hatten, uns da zu treffen, mir sagte, wen wir da jetzt treffen werden. Und dann sagte er, ja, Nico, hey, nachher beim Abendessen, da ist übrigens noch der Alan Torrance dabei. Und sagt, ja, okay, interessant. Und er sagt, du, der Alan Torrance, der hat wirklich das brillanteste Buch zur Frage nach dem freien Willen geschrieben. Ein Genie, dieser Mann. Dann treffe ich den und denke die ganze Zeit, ja, stimmt, wenn ich dem zuhöre, so ein Genie. Wow, wie der redet und, oh, interessant. Und dann ging es weiter, nächstes Jahr sagt er, ja, wir lernen hier einen bestimmten theologischen Verlag kennen und der Chef von dem Verlag, das ist für mich einer der kreativsten Typen überhaupt, weil der ein ganz neues Konzept entwickelt hat, wie er in der Theologie Bücher vermarktet und neues Design und so, wirklich so ein kreativer Typ. Und dann waren wir da eingeladen zu dem Empfang und ich treffe den und ich denke die ganze Zeit, Mann, ist der kreativ, wie der schon aussieht, au, oh, wow. Und dann ging es weiter und das ging wirklich über Jahre so. Und dann bei einem anderen Typ war eine Buchvorstellung mit einem Seminar, 150 Leute und wir haben das uns angeguckt und er sagte dann danach, also was mir mal auffällt bei diesem Douglas Campbell, wie der argumentieren kann, du hast wirklich das Gefühl, der hat einfach eine Schärfe in seiner Argumentation wie niemand anders. Und denke ich, ja stimmt, genau, ja, Wahnsinn. Okay, ja, ihr versteht den Punkt. Und irgendwann merke ich so, hey, der Chris Tilling, der hat eine ganz komische Angewohnheit. Der sucht bei den Leuten immer Dinge, die er bewunderungswürdig findet. Und der findet die auch. Und das Spannende ist, er selber merkt es wahrscheinlich gar nicht. Aber ich habe mich irgendwann nach 3-4 Jahren gefragt, woran liegt es, dass alle Leute, die ich treffe, die der Chris mir vorstellt, dass ich die alle super finde? Das ist doch komisch, oder? Es kann doch nicht sein, dass wirklich alle Freunde vom Chris einfach super sind. Hab ich gemerkt, nee, das liegt einfach daran, dass er nach dem sucht, was bei diesen Menschen rein ist, liebenswert, bewunderungswürdig, lobenswert, nobel und darüber redet. Und mein Blick ist komplett geprägt von dieser positiven Brille. Wonach suchst du bei anderen Menschen? Wonach suchst du bei deinen Geschwistern in Prisma? Wonach suchst du bei deinen Familienmitgliedern? Wonach suchst du bei deinen Kids? Wonach suchst du bei deinem Chef? Wonach suchst du bei deinen Nachbarn? Wer sucht, der wird finden. Und ich gebe dir einfach mal als Tipp, such doch mal was, was liebenswert und lobenswert ist an dieser Person und schau mal, ob du was findest, okay? Und mein dritter und letzter Punkt, und auf den habe ich mich besonders gefreut, weil ich irgendwie so das Gefühl hatte, als ich die ersten zwei Punkte vorbereitet hatte, dass Gott das wirklich wichtig ist, über den dritten Punkt nachzudenken. Wir haben jetzt sehr über die menschliche Seite geredet, wonach suchen wir in unserem Kopf, in unseren Gedanken, wonach suchen wir bei einem Menschen. Aber dann hatte ich das Gefühl, dass Gott sagt, nee, Nico, ich will, dass du auch die Frage stellst, wonach suche ich bei euch? Und dann habe ich so gedacht, ja, warum willst du das fragen? Und dann hatte ich das Gefühl, dass viele von uns mit einem unglaublich kritischen Gottesbild aufgewachsen sind. Und wenn wir fragen würden, wonach sucht Gott bei uns in unserem Leben, dann würden viele sagen, Gott sucht nach den Fehlern. Viele haben das Gefühl in der Gemeinschaft und in der Beziehung mit Gott, Gott ist jemand, der bei uns das findet, was noch nicht läuft. Kennt ihr das? Ja? Gott schaut, was ist noch nicht ganz perfekt. Gott ist der Haar in der Suppe-Finder. Ist nicht bei allen so, aber ich merke das immer wieder in Gesprächen, dass wir sehr schnell dazu tendieren, dass Gott vor allem schlecht von uns denkt. Im Sinne von, viele sagen dann, Gott sieht alles. Und was meinen wir damit? Er sieht alle negativen Dinge. Und dann hatte ich das Gefühl in der Vorbereitung, dass Gott sagt, nee, ich will, dass du da nochmal drüber nachdenkst. Wenn ich durch Paulus zu euch sagt, ihr sollt suchen und nachdenken über alles, was gerecht, was wahr, was nobel ist, was liebenswert, könnte es sein, dass Gott dasselbe bei dir tut? Könnte es sein, dass Gott ein Gott ist, der dich anschaut und sagt, so, heute setze ich mich mal hin und nehme den Peter und jetzt suche ich alles durch, was am Peter gerecht ist, was liebenswert, was bewunderungswürdig ist. Und dann sitzt Gott da, ich weiß nicht, ob er sitzt, vielleicht steht er auch, hat er oft was mit dem Rücken, nein, Spaß. Und dann findet er Dinge und merkt, Wahnsinn, jetzt ist mir wieder was aufgefallen. Dafür bewundere ich den Peter. Oder er macht sich weiter dran und überlegt und sucht aktiv, was finde ich so richtig nobel an der Georgia? Was finde ich wahr und wahrhaftig an der Ingrid? Was finde ich so richtig liebenswert an der Miriam? Versteht ihr, wie ich meine? Das ist eine Denke, die mir erstmal fremd war, dass Gott aktiv nach den Dingen sucht. Denn ganz ehrlich, wenn Gott wollte und sagt, mein Blick ist, ich schau mal, was finde ich am Nico, was unrein ist? Glaubt ihr, er findet was? Nein, weil ich Pastor bin, Leute. Das ist die richtige Antwort, okay? Nein, natürlich nicht. Würde er bei euch was finden? Ja, nein, Spaß. Natürlich findet er Dinge, die unrein sind. Wenn Gott fragt, so, jetzt gucke ich mal, was ist beim Nico alles ungerecht? Da würde er Dinge finden. Versteht ihr, das ist eine Frage, wonach sucht Gott? Und ich möchte dich das heute Morgen mal fragen. Womit rechnest du bei Gott? Was glaubst du, wie der mit dir umgeht, wie er dich sieht? Sucht er aktiv nach den Dingen, die rein sind in deinem Leben? Und wenn ja, wird er da was finden? Ja. Und so hatte ich irgendwie das innere Bild, ich habe euch das schon mal mit euch geteilt, aber ich hatte das Gefühl, ich soll es nochmal teilen, weil es für mich so auf den Punkt bringt, wie ich mir Gott vorstelle. Wir waren auf einer Safari in Sambia vor ein paar Jahren und das hat mich einfach enorm geprägt, dieses Erlebnis. Und da kamen wir an und ich dachte, super, einfach in den Jeep rein, losfahren in die Prärie und dann überall Tiere, genial. Und dann kamen wir da an und dann war relativ schnell klar, nee, so läuft eine Safari nicht, sondern du hast da so einen Guide. Und der begleitet dich die ganze Zeit. Und dann dachte ich schon, ach, ich will jetzt nicht eigentlich die ganze Zeit so jemanden dabei haben. Ich will eigentlich mit meiner Familie da und dann war noch Schwager und so weiter. Ich will mit denen Zeit verbringen. Ich will doch jetzt nicht die ganze Zeit mit so einem Guide im Auto sitzen. Da sind doch überall Elefanten, die sehe ich doch auch so. Und dann sagte er, als wir uns trafen, ihr braucht den Guide, der hieß übrigens Moses, fand ich auch wieder interessant, ihr braucht den Moses, weil ihr sonst nicht sehen werdet. Und sagt ich, komisch, okay, wir gehen mal los. Und dann saßen wir in dem Jeep und fuhren durch die Pampa und ich dachte die ganze Zeit, ist das langweilig. Also so habe ich Safari mir nicht vorgestellt. Hier ist einfach nur grün, paar Bäume, dann wieder nicht grün und vertrocknet, aber nichts mit Tieren. Und dann so alle 2-3 Minuten hielt Moses den Jeep an und sagte, stopp. Guck mal da drüben, ungefähr 50 bis 70 Meter da hinten zwischen den Bäumen. Und dann gucken wir da hin, wir suchen und dann sehe ich da 12 bis 13 Elefanten. Ohne Spaß. Und ich habe die nicht gesehen, weil ich nicht danach gesucht habe. Weil ich nicht wusste, wie und wo ich suchen soll. Und so ging es die ganze Zeit, es war herrlich, irgendwann mussten wir alle immer nur lachen, wenn Moses auf die Bremse trat, weil wir wussten, jetzt sehen wir gleich was, was wir vorher nicht gesehen haben. Und dann das Allertollste, ich habe euch auch, glaube ich, auch schon mal Bilder davon gezeigt, es war richtig peinlich, dass man das nicht sah. Wir waren einmal an der Stelle, da war vielleicht der zweite Baum dahinter, da lagen einfach 3 Löwen und wir haben die ganze Zeit gesagt, wir wollen unbedingt Löwen sehen und niemand von uns hat die erkannt, weil die sich wunderbar in die Natur eingeben und in dem Moment, in dem er beschreibt, wonach wir suchen sollen. Ich sage, guck mal, da guckt doch sowas raus. Das sieht aus wie so ein bisschen so ein Baumwedel. Das ist kein Baumwedel, das ist ein Löwenschwanz. Und dann merkst du, ah, interessant. Und ich hatte das Gefühl, dass Gott sagt, ich bin wie so ein Moses in deinem Leben. Ich suche und ich finde die Dinge, die lobenswert sind, die gerecht sind, die rein sind. Und ich weiß nicht, wie dein Gottesbild ist, ob du dir Gott voll vorstellst als so einen positiven Ermutiger, der das Gute findet und sucht, oder ob du ihn dir eher als so einen kritischen Schwabenchef, viele Schwaben sind natürlich überhaupt nicht so, aber vielleicht ist dein Bild eher so ein bisschen anders geprägt von Gott. Deshalb möchte ich das einfach heute ganz, ganz zentral betonen, dass ich glaube, dass das, was Paulus für uns sagt, auch für Gott gilt. Dass er das bedenkt, was in Prisma richtig nobel ist. Und dass er das bedenkt, was in deinem Leben bewunderungswürdig ist. Und merkst du, wie das dann eine andere Beziehung schafft zu Gott? Wenn man sich vorstellt, ich komme jetzt mal auf Gott zu und der hat den ganzen Tag darüber nachgedacht, was bei mir alles lobenswert ist. Dann hast du das Gefühl, oh ja, da habe ich richtig Bock, der denkt so gut von mir. Bisschen wie dieses Priming, das mein Freund Chris Tilling mir vor jeder Theologenkonferenz gibt. Und es macht so Spaß, weil ich immer hingehe und enorm positiv bin. Das waren meine Punkte für heute. Wonach du suchst, wird bestimmen, was du findest. Und ich wünsche uns, dass wir erleben und entdecken, dass es in unserem Leben ganz viel Wahres gibt. Gerechtes, Nobles, Bewunderungswürdiges. Und wenn du Lust hast, dann darfst du diesen Sonntag einfach mal damit verbringen, in deinem Kopf zu suchen. Finde ich Dinge in meinem Leben, die einfach nur gerecht und rein sind? Dann darfst du heute an diesem Tag überlegen, finde ich bei anderen Menschen Dinge, die ich lobenswert finde? Und du darfst gerne, wenn du möchtest, überlegen, wie denkt Gott eigentlich über mich? Und findet er diese Dinge in meinem Leben? Amen. Wenn ihr wollt, lasst uns einmal gemeinsam aufstehen und ich möchte für uns beten, dass Gott uns hilft, auf diesem Weg unser Denken auszurichten und ihm praktisch nachzufolgen in unserem Alltag. Vater, ich danke dir, dass du uns das geschenkt hast, dass wir unsere Aufmerksamkeit steuern dürfen. Und ich danke dir, dass es so viele Dinge gibt, die gut sind in unserem Leben, inmitten von all dem Schlamassel. Ich danke dir dafür, Vater, und ich bitte dich einfach, dass du uns hilfst, in unseren Gedanken, in anderen Menschen, in der Beziehung zu dir, das zu finden, was gut ist. Vater, hilf du uns, dass wir Sucher werden. und dass wir Ausschau halten nach diesen Dingen, dass wir richtig aktive Schatzsucher werden, die diese Dinge finden. Und ich bitte dich, dass du vor allem denen hilfst, die heute Morgen hier sind und das Gefühl haben in meinem Leben, ich finde einfach da gerade gar nichts, was irgendwie liebenswürdig und bewunderungswürdig ist. Ich bitte dich, dass du uns dann die Augen öffnest. Und Vater, ich bitte dich auch für uns, wo wir ein falsches Bild von dir haben, wo wir das Gefühl haben, du bist der, der immer das Haar in der Suppe findet, immer das, was noch nicht in Ordnung ist. Veränder da unser Denken. Vater, ich bitte dich, dass du uns zeigst, wie gut du über uns denkst und wie du Dinge findest in unserem Leben, die sonst niemand sieht, aber du siehst sie. Du siehst, was rein ist in uns, wahrhaftig und gerecht. Und ich danke dir dafür, Vater, für deinen Blick auf uns, dass du uns liebst, dass du uns magst.